Der Predigtext stammt ja aus Römer, Kapitel 4, die Verse 1 bis 25. Ich habe ihn mehrere Male durchgelesen, es ist kein einfacher Text, man kann holpern. Ich hoffe, ich verzeiht mir jetzt schon. Also, Römer 1, 1 bis 25. Was wollen wir denn sagen, dass Abraham, unser Vater, nach dem Fleisch erlangt hat? Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Was sagt denn die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Ebenso preist auch David dem Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Gilt nun diese Seligpreisung den Beschnittenen oder auch den Unbeschnittenen? Wir sagen ja, dass dem Abraham der Glaube aus Gerechtigkeit angerechnet worden ist. Wie wurde er denn nun angerechnet? Als er beschnitten oder als er noch unbeschnitten war? Nicht als er beschnitten, sondern als er noch unbeschnitten war. Und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er schon im unbeschnittenen Zustand hatte, damit er ein Vater aller unbeschnittenen Gläubigen sei, damit auch ihnen die Gerechtigkeit angerechnet werde. Und auch ein Vater der Beschnittenen, die nicht nur aus der Beschneidung sind, sondern die auch wandeln in den Fußstapfen des Glaubens, den unser Vater Abraham hatte, als er noch unbeschnitten war. Denn nicht durch das Gesetz erhielt Abraham und sein Same die Verheißung, dass er Erbe der Welt sein solle, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Denn wenn die vom Gesetz Erben sind, so ist der Glaube wertlos geworden und die Verheißung unwirksam gemacht. Das Gesetz bewirkt nämlich Zorn, denn wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei, dass auf das die Verheißung den ganzen Samen sicher sei, nicht nur demjenigen aus dem Gesetz, sondern auch aus dem Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht, vor Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hingeglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben und zog seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er schon fast 100-jährig war, auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hatte, auch zu tun vermag. Darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet. Es steht aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, dass es ihm angerechnet worden ist, sondern auch um unseretwillen, denen es angerechnet werden soll, wenn wir an dem glauben, der unseren Herrn aus den Toten auferweckt hat, ihm, der um unsere Übertretung willen dahingegeben und um unsere Rechtfertigung willen aufgeweckt worden ist. Bis dahin der Predigtext. Herr, wir bitten, dass du unseren Rallye hilfst, den Text aufzuschließen und uns das Wort zu geben, Herr. Amen.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Text hammerhart. Vor allem ihn jetzt auszulegen, damit man genau weiß, was da drin steht. Ich kann euch auch sagen, ich will nicht mehr Zeit nehmen, als nötig ist, aber das wird keine 20-Minuten-Predigt, das waren 25 Verse. Ich werde nicht auf jeden Vers eingehen, aber da stand eine Menge wichtiger Dinge drin. Und meine Frau hat mitbekommen, wie ich gekämpft habe mit dem Text. Und ja, Herr Jesus, danke, dass ich weiß, dass du da bist. Danke, dass ich weiß, Herr, dass ich jetzt dein Werkzeug in deiner Hand sein darf. Ich bitte, dass du deinen Diener ausrüstest und dass du es jetzt bist, Herr, den die Geschwister hören. Und wir wollen dir auch noch Peter anbefehlen, der auch auf der Fahrt ist, und dich für ihn bitten, dass du ihn wohlbehalten hier zurückbringen mögest. Amen. Ich habe die Predigt überschrieben mit drei grundlegenden Worten: Gerechtigkeit, Glaube und Verheißung. Und der Apostel Paulus hat hier in diesem Text einmal mehr sehr deutlich vorgetragen, dass ein Mensch ausschließlich durch den Glauben an Jesus Christus vor Gott gerechtfertigt sein kann. Und er stellte uns das auch noch einmal genauso deutlich an zwei Personen der Bibel dar. Die eine sogar noch etwas grundlegender, Abraham, aber auch an David. Und uns ist ja bewusst, dass das zwei wirklich sehr große Autoritäten aus der Bibel sind. Abraham ist, wir können das so sagen, der Vater der Juden und der heute existierenden jüdischen Nation. Und David war der größte König der Juden, unter dem das Volk Israel seinen absoluten Zenit, also seinen absoluten Höhepunkt erreicht hatte. Und da Paulus bisher den, wir könnten sagen, nationalistischen, auf Werkgerechtigkeit setzenden Juden gegenübergetreten ist, ist die grundlegende Frage in diesem vierten Kapitel, wem das normale Fußvolk nun wohl zustimmen würden. Ihm, dem Apostel Jesu Christi, oder den weiter auf Werkgerechtigkeit setzenden jüdischen Obersten. Eine Möglichkeit wäre, Abraham einfach für gerecht zu erklären, weil seine Leistungen so gut waren. Denn das war ja schon was, was er im Glauben vorweisen konnte. Das würde dann bedeuten, dass sich die Erlösten vor Gott und den Menschen doch rühmen könnten, weil sie ja selbst die eigentlichen Urheber ihrer Erlösung gewesen wären. Aber das ist nach der Erkenntnis des Apostels absolut ausgeschlossen, denn selbst Abraham hatte letztendlich nichts, worauf er stolz sein könnte, beziehungsweise worauf er stolz sein könnte und worauf er sich bei Gott berufen könnte. Nirgends lesen wir in der Bibel, dass Abraham etwa stolz vor Gott steht und ihm erzählt, was er alles so Tolles getan und bewirkt hätte und wie gehorsam er doch gewesen ist. Danke, Marina. Nach der Erkenntnis des Apostels kann das nicht ein einziger Mensch, nicht in der Vergangenheit, auch nicht in der Gegenwart und auch nicht in der Zukunft. Und unser heutiger Text bestätigt uns das unter anderem auch im Vers 3. Aber in diesem Vers nennt der Apostel im Urtext ein griechisches Wort, welches für das gesamte Kapitel von so immenser Wichtigkeit und Bedeutung ist. Und dieses Wort ist logizomai. Das Wort können wir übersetzen mit anrechnen oder zurechnen. Das ist etwas, was wir dort immer wieder finden. Es wird etwas angerechnet oder zugerechnet, was der Mensch nicht aus Eigenverantwortung oder aus eigenen Werken heraus bewirken kann. Und dieser Begriff, man höre und staune, hat seinen Ursprung in der Buchhaltung. Etwas anrechnen heißt, einer Sache oder einer Person einen Status zu geben, den die Sache oder die Person vorher nicht hatte. Ein Beispiel, ich früher mal, wenn jemand ein Auto least, hat er meistens die Option, den Wagen nach der vereinbarten Zeit des Leasings nachträglich zu kaufen. Die bereits gezahlten Leasingraten würden dann als Anzahlung auf den zu leistenden Gesamtpreis angerechnet, womit diese Raten dann einen neuen gesetzlichen Status bekommen. Und genauso bewertet es der Apostel Paulus in geistlicher Sicht. Abrahams Gehorsam wurde von Gott sozusagen einen Status verliehen, er rechnete ihm seinen Gehorsam vorläufig als Gerechtigkeit Gottes an. Gott behandelte Abraham also so, als ob er das Leben eines Gerechten führte, obwohl er nach unserem Verständnis weder fehlerlos war und auch als Mensch nicht immer gerecht sein konnte. Aber Gott rechnete ihm seinen Gehorsam als solchen an. Das war Gottes souveräne Entscheidung, die so auch Gültigkeit hatte, bis Jesus Christus kam. Bis dahin. Seitdem gelten andere Maßstäbe. Abraham war nicht in sich selbst gerecht, er war auch nicht vollkommen und makellos, doch Gott behandelte ihn so, als ob er es wäre. Man kann also von Gott geliebt und angenommen sein, obwohl man selbst sündig und unvollkommen ist. Martin Luther hat es so formuliert: Der Mensch ist gleichzeitig ein Gerechter und ein Sünder. Und wenn ich Ihnen sagte, dass Gott uns es also möglich ist, dass Gott einen Menschen liebt und ihn annimmt, obwohl man selbst sündig und unvollkommen ist, dann ist das natürlich immer in Bezug auf den Glauben an Christus. Erst dann erhält der Mensch diesen Status. Und woher hatte Martin Luther wohl diese Erkenntnis? Vers 5 unseres heutigen Textes sagt, dass unser Herr ein Gott ist, der die wahrhaft gläubigen Kinder Gottes trotz all unserer zum Teil vorhandenen Gottlosigkeit für gerecht erklärt. Gott rechnet mir nämlich dann seine eigene Gerechtigkeit in Jesus Christus zu, obwohl ich vom Grundsatz her immer noch böse bin, eine sündige Natur habe. Und dann erklärt Paulus in Vers 4 auch deutlich, dass es bei dieser Gerechtigkeit auch nur ein Entweder-Oder gibt. Es gibt keine Neutralität oder ein Ausweichen oder ein Vielleicht und Wenn und Hätte. Es ist nur ein Entweder oder ein Oder. Entweder es wäre möglich, uns die vor Gott allein geltende Gerechtigkeit in irgendeiner Form vielleicht doch zu verdienen, was Gottes Wort nach Überzeugung von Paulus jedoch ausdrücklich ausschließt, oder wir bekommen sie aus Gnade zugesprochen, das haben wir auch gesungen und auch in der Psalmlesung gehört, oder wir bekommen sie aus Gnade zugesprochen, weil ein anderer, nämlich Christus, uns stellvertretend diese einzig vor Gott gültige Gerechtigkeit erworben hat. Ihr Lieben, Glaube bedeutet also nicht nur gehorsam zu sein, das ist etwas, was der Geist Gottes in uns bewirkt, gehorsam zu sein. Glaube bedeutet nicht nur gehorsam, sondern Glaube bedeutet, allein auf das Erlösungswerk Jesu Christi zu vertrauen. Allein auf das Erlösungswerk Jesu Christi zu vertrauen. Das bedeutet Glaube, der vor Gott gerecht macht. Nichts anderes. Unser Text sagt uns deutlich, dass rettender Glaube gewissermaßen bedeutet, mit einer Art von Vertrauen aufzuhören und gleichfalls mit einer anderen Art Vertrauen anzufangen. Der erlöste Mensch baut nicht mehr im geringsten auf seine Leistungen bzw. seine Werke, sondern stattdessen beruft er sich auf das stellvertretende und allumfassende Opfer Jesu Christi. Wenn dich also jemand einmal fragen sollte, wer oder was ein Christ denn nun genau ist, dann kannst du ihm antworten, ein Christ ist jemand, der glaubt, dass Gott einen Erlösungsweg hat. Und zwar wirklich nur einen Erlösungsweg. Deswegen sagt der Herr Jesus in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, das heißt zum Gott der Bibel, als durch mich, das heißt durch Christus. Wenn dich also jemand fragt, was denn nun ein Christ ist, kannst du ihm antworten, ein Christ ist jemand, der glaubt, dass Gott einen Erlösungsweg hat, der ohne unsere eigenen Anstrengungen auskommt und sicher zum Ziel führt. Ein Christ verlässt sich nicht auf sich selbst, auch nicht im geringsten. Er kann auch keine Garantie für sich geben. Und er verlässt sich auch nicht auf seine Fähigkeiten und Werke, sondern er verlässt sich einzig und allein auf Christus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Ein wahrhaftiger Christ verlagert sein vorheriges Vertrauen auf sich selbst, von sich weg, auf Christus und seine am Kreuz erlangte Gerechtigkeit. Und so ein, ich möchte mal sagen, Vertrauentransfer beinhaltet auch, dass ich hoffentlich endlich erkenne in der Tiefe, worauf ich bisher mein Vertrauen in der Tiefe gesetzt habe. Irgendwie vielleicht doch noch ein wenig auf mich selbst, auf meine Fähigkeiten, auf meine Gaben, die Gott mir vielleicht gegeben hat, oder auch auf meine Werke oder manchmal sogar so vielfältigen Dienste, die ich tue. Oder habe ich sie tatsächlich einzig und allein auf Christus und sein vollkommenes Erlösungswerk gesetzt? Ich möchte an dieser Stelle die besonders bei missionarischen Einsätzen häufig gestellte Frage erwähnen. Wenn du heute sterben würdest, könntest du sicher sein, in den Himmel zu kommen? Oder welche Voraussetzungen muss ein Mensch erfüllen, um tatsächlich sicher in den Himmel zu kommen? Und wer kommt denn nun überhaupt sicher in den Himmel und wer ganz sicher nicht? Es ist interessant gewesen, eine Reihe von Pastoren haben den regelmäßigen Besuchern ihrer Gottesdienste genau diese Fragen gestellt und haben mit Erstaunen festgestellt, dass drei Antworten besonders häufig, nicht immer, aber besonders häufig genannt wurden. Erstens, weil ich mein Bestes versucht habe, ein guter Christ zu sein. Zweitens, weil ich an Gott glaube und versuche, seinen Willen bestmöglich in meinem Leben umzusetzen. Und drittens, weil ich von ganzem Herzen an Gott glaube. Hören sich ja gut an, die Antworten. Und wenn man oberflächlich hinhört, ist da eigentlich auch nichts gegen einzuwenden, denken wir. Aber das ist nicht der biblische Glaube. Diese Antworten zeigen vielmehr auf, dass es selbst innerhalb von christlichen Gemeinden durchaus große Missverständnisse darüber geben kann, was es tatsächlich bedeutet, nach biblischem Maßstab rechtgläubig und somit auch vor Gott gerechtfertigt zu sein. Denn diese Dinge, die wir eben gehört haben, das ist nicht das, was sich in den Himmel bringt. Die Antwort zu Frage 1 ist so typisch für die Erlösung, doch noch durch gute Werke, die da im Innerlichen der Menschen stecken. Also ich sage das nochmal, weil ich mein Bestes versucht habe, ein guter Christ zu sein. Diese Antwort ist typisch für die Erlösung, doch noch ein wenig durch gute Werke. Die zweite Antwort, weil ich an Gott glaube und versuche, seinen Willen bestmöglich in meinem Leben umzusetzen, steht für eine Erlösung durch Glauben plus guter Werke. Und die Frage 3, weil ich von ganzem Herzen an Gott glaube, versteht den Glauben selbst als ein gewisses gutes Werk. Das ist, was da also hintersteckt. Und in allen Fällen ist der Mensch, der die Antwort gab, sicherlich religiös, aber nicht frei von jeglicher Werkgerechtigkeit. Das heißt von der Überzeugung, dass er doch durch das, was er tut, vor Gott ein besseres Ansehen in irgendeiner Form erhält. Er schaut nicht wirklich komplett von sich selbst und seinen vermeintlichen Möglichkeiten weg, sondern besonders bei Antwort 3 vertraut er sogar auf seinen Glauben. Alle Inhalte der drei Antworten, ich bezeichne sie einmal als Alternativen, gehen an der herrlichen Befreiung vorbei, die das Evangelium aber anbietet. Sie führen eher in Unsicherheit und Ängste, geistlichen Stolz oder auch an mangelnde Kritikfähigkeit. Und wenn wir tatsächlich einmal einen Fehltritt tun und in Sünde fallen, und ihr wisst, ihr Lieben, das passiert uns immer wieder, dann ist man mitunter förmlich am Boden zerstört. Das heißt, ich sage jetzt nicht, dass man nicht traurig sein soll und auch nicht nur seine Kleider, sondern sein Herz zerreißen soll, wenn Sünde passiert und sie vor Gott zu sagen. Aber hier geht es ja um die Werkgerechtigkeit. Und ich hoffe, dass wir endlich begriffen haben, dass es ganz und gar nicht egal ist, wie wir rettenden Glauben definieren. Rettender Glaube bedeutet, dass ich völlig weg von mir selbst an Gottes Verheißung glaube und mich einzig und allein auf das einmalige, vollkommene und endgültige Opfer Jesu Christi verlasse. Das langt und das ist das Einzige, was vor Gott zählt. Wenn ich das wirklich begriffen habe, führt das auf der einen Seite zu wahrhaftiger Demut, aber gleichzeitig auch zu getroster Zuversicht, ganz wie bei Abraham. Genauso auch der König David. Dieser König hatte menschlich betrachtet eigentlich recht viele Gründe, auf sich stolz zu sein. Hat er viel geleistet, denn David und Goliath und was da so alles war. Er konnte wirklich auch beweisen, dass er gläubig war nach seinen Werken. Doch David hatte wahrscheinlich ebenso viele Gründe, an seiner Sündhaftigkeit zu verzweifeln. Das ist ja auch bei ihm so ganz besonders uns in der Bibel überliefert. Und das finde ich immer so schön. Die Bibel ist authentisch, sie ist kein Märchenbuch und verschweigt sowas. Und dieser ebenso starke wie sündige König hatte ebenfalls die Gnade in Gott und seinem Wort entdeckt. Dass Gott ihm ohne eine Gegenleistung seine Gerechtigkeit zuteil werden lässt. Wir haben das im Psalm 32 zum Teil gehört, aber der Psalm ist ja noch länger. Wenn wir den zu Ende lesen, kann ich euch empfehlen, dann wird das mehr als deutlich. Da gibt nämlich David in Psalm 32 zu, dass er ein Gesetzesübertreter und Sünder ist und trotzdem weiß er sich gesegnet, weil der Herr ihm die Sünde nicht anrechnet. Wenn Gott mir also seine Gerechtigkeit anrechnet, rechnet er mir gleichfalls meine Sünden nicht mehr an. Das müsst ihr euch merken, ihr Lieben. Wenn Gott mir seine Gerechtigkeit anrechnet, dann rechnet er mir gleichfalls auch meine Sünden nicht mehr an, weil er den wahrhaft Gläubigen durch Christus anschaut. Obwohl ich als wiedergeborener Christ noch fähig bin zu sündigen, verdammt mich das nicht mehr, weil Christus mir Genüge verschafft hat. Wenn wir also nun mit Sicherheit wissen, dass Gott uns in seinem Segen seine Gerechtigkeit anrechnet, die durch den Glauben an Christus geschieht, werden wir frei, innerlich in den Spiegel zu schauen. Wir werden frei, innerlich in den Spiegel zu schauen. Und ohne dieses Wissen werden wir von der Gott geforderten Gerechtigkeit erdrückt. Wenn wir nicht endlich begreifen, dass wir durch Christus gerechtfertigt sind, dann wird uns alles andere, was wir vielleicht tun müssten oder tun wollen, das wird uns erdrücken. Wir können es nicht erfüllen. Deswegen die jüdischen Gesetze 613, das konnte keiner erfüllen. Christus hat sie erfüllt. Und deswegen, ihr Lieben, Gott hat Erbarmen, das ist Gnade, dass er uns sagt, ich habe alles auf Christus gelegt. Glaubst du an Christus, nimmst du dieses Opfer an, bist du ein für alle Mal gerechtfertigt. Wir würden schier an unseren Sünden verzweifeln oder versuchen, sie einfach vielleicht zu ignorieren oder mit fadenscheinigen Ausreden zu entschuldigen. Das würde uns erdrücken. Doch wenn wir den Glauben haben, der rettet, der einzig und allein auf dem Vertrauen beruht, dass Christus am Kreuz alles vollbracht hat, was nötig ist, um vor Gott als gerecht zu gelten, dann können wir endlich, trotz unserer Fehler und Macken, als gerechtfertigte und begnadete Sünder unseren Weg mit Christus gehen. Ich möchte dir einmal drei Fragen stellen. Wenn Gott dich heute fragen würde, warum er dich in den Himmel lassen sollte, was würdest du antworten? Wenn Gott dich heute fragen würde, warum er dich in den Himmel lassen sollte, was würdest du antworten? Ist das eine Meldung?
Ich denke,
ja, sag mal. Das wäre die Eintrittskarte in den Himmel. Wie würdest du heute Glauben definieren? Also Ulf, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, Ulf sagte auf die Frage, wenn Gott dich heute fragen würde, warum er dich in den Himmel lassen sollte, sagt er, weil Christus für mich bezahlt hat. Und das ist die Eintrittskarte in den Himmel. Nichts anderes. Wie würdest du heute Glauben definieren? Schon während ein Großteil dieser Predigt jetzt. Wie erlebst du den Segen der Vergebung und Rechtfertigung und Christus? Gibt es vielleicht Dinge, die dir die Freude über Gottes Vergebung bei dir rauben oder sie in den Hintergrund treten lassen? Die Fragen kannst nur du beantworten. Wir kommen ja gerade aus einem Seminarwochenende, wo ein Schwerpunkt eben auch das Volk Israel war. Und in der Mitte des heutigen Predigttextes geht der Apostel auch noch einmal ganz konkret darauf ein, dass die Gerechtigkeit auch für das Volk Israel weder aus der äußerlichen Beschneidung kommt, noch aus dem Einhalten des Gesetzes, da kein Mensch das ganze Gesetz halten kann, auch wenn er sich noch so anstrengen würde. Und wenn Gott, das sagt der Text deutlich, Abraham tatsächlich seine Gerechtigkeit bereits zugesprochen hätte, als er schon beschnitten war, hätten Menschen argumentieren können, dass für Abraham doch seine Handlung, also die Beschneidung in dem Fall, seine Gerechtigkeit begründete oder dass diese Gerechtigkeit dann nur etwas für Juden wäre. Das sagt der Text ja deutlich. Also er fragt das. Aber er war noch unbeschnitten. Das sagt der Text deutlich. Abraham war noch unbeschnitten, als Gott ihn für gerecht erklärte. Gottes Gerechtigkeit bekommt Abraham bereits in 1. Mose 15, Vers 6, könnt ihr mal nachschlagen, zugesprochen. Und die Beschneidung kommt erst in 1. Mose 17. Also das kam danach. Und wenn man mal reinschaut, das nachrechnet, zwischen 1. Mose 15 und 17, da sind 20 Jahre vergangen. Das war also nicht mal eben nur ein paar Wochen oder so. 20 Jahre sind da vergangen. Die Beschneidung war keine Vorbedingung dafür, dass Gott Abraham als gerecht betrachtete, sondern lediglich ein äußeres Zeichen, wir könnten auch sagen, eine Besiegelung dessen, was er allein aufgrund seines Glaubens bereits war. Also weder eine äußerliche rituelle Beschneidung noch der Versuch, alle Gesetze und Gebote einzuhalten, macht einen Menschen vor Gott gerecht, sondern allein der Glaube an Christus und sein vollkommenes Opfer. Das gilt für Juden und für die Nationen. Ganz wichtig. Das gilt jetzt auch für die Juden und für die Nationen, zu denen natürlich auch wir gehören. Abraham wird als Vater des Glaubens bezeichnet. Warum ist das eigentlich so? An Abraham können wir drei Dinge in besonderer Weise sehen und hoffentlich auch lernen. Erstens, darauf zu vertrauen, dass Gottes Größe und Macht nichts mit unseren Gefühlen und menschlichen Wahrnehmungen gemeinsam hat. Für Gott ist nämlich tatsächlich nichts unmöglich. Abraham stand vor der Tatsache, dass an seiner Zeugungskraft gemessen sein Körper aufgrund seines fortgeschrittenen Alters gewissermaßen, wir könnten sagen, bereits tot war. Das haben wir im Text deutlich gehört. Gott hatte ihm aber zahllose Nachkommen verheißen, aber bis jetzt hatte er nicht mal einen einzigen. Er war fast 100 Jahre alt und auch seine Frau Sarah konnte menschlich betrachtet keine Kinder mehr bekommen. In 2. Korinther 5, Vers 7 schreibt Paulus, dass wir noch nicht im Schauen leben, sondern im Glauben, also auch wir als Gemeinde. Und das hat Abraham damals schon praktiziert. Er hat nicht im Schauen gelebt, sondern im Glauben und Vertrauen auf Gottes Wort und Verheißungen. Der Glaube steht nicht immer unbedingt gegen unseren Verstand, aber häufig gegen unsere Gefühle und den vermeintlichen Anschein der Dinge. Wenn Abraham auf seinen alten Körper blickte, schien die Lage absolut hoffnungslos zu sein. Und hier wird uns einmal mehr deutlich vor Augen gestellt, dass wahrhaftiger Glaube und Gottvertrauen weder Lebensoptimismus ist, noch viel weniger das Vertrauen auf uns selbst, sondern ganz im Gegenteil. Das Gottvertrauen beginnt damit, dass ich mein Selbstvertrauen völlig aufgebe. Wir glauben trotz unserer Schwäche, trotz unserer miesen Gefühle und den Schrecknissen, die wir täglich in der Welt sehen und wahrnehmen. Und jetzt, ihr Lieben, ist es so wichtig. Ich weiß nicht, in welcher Situation du dich gerade befindest. Vielleicht in einer schrecklichen familiären Situation. Vielleicht in einer schrecklichen finanziellen Situation. Vielleicht in einer schrecklichen seelischen Not. Vielleicht Probleme mit Arbeitslosigkeit oder was auch immer, egal welches Problem du gerade hast und egal wie groß dieses Problem ist und egal wie sehr dir dein Verstand und deine Gefühle sagen, hier geht gar nichts mehr. Das ist nicht so. Bei Gott ist alles möglich. Bei Gott ist alles möglich. Wisst ihr, so oft habe ich Geschwister schon in Zeugnissen sagen hören, ich musste erst mein komplettes Selbstvertrauen verlieren. Ich musste erst so weit am Boden zerstört sein, weil ich immer noch meinte, ich könnte irgendwie selbst was bewirken. Ich musste erst so weit zerstört sein, dass ich nur noch geschrien habe und gesagt habe, jetzt ist alles vorbei. Das, ihr Lieben, jetzt ist alles vorbei. Menschlich geht gar nichts mehr. Das war der Punkt, wo die Geschwister Gottes vollmächtiges, heiliges Eingreifen oftmals erfahren haben. Da, wo wir als Menschen immer noch sagen, nein, wir müssen dies und wir müssen jenes und es ist schon alles aussichtslos, aber doch noch nach einem Strohhalm menschlich gesehen greifen. Nein, es ist vorbei, menschlich alles vorbei. Dann ist der Zeitpunkt, wo Gott seine Gnade, sein Heil, wo er seine Macht beweist. Und ich wiederhole auch an dieser Stelle den in den vergangenen Monaten so häufig von mir gestellten Satz oder gepredigten Satz, Gott tut nicht das, was wir als Menschen tun können. Aber das, was für uns nicht möglich ist, das tut er gern für uns. Das müssen wir uns immer wieder merken. Ein zweiter Punkt, das Nachdenken über Gott. Obwohl es völlig unmöglich schien, dass Gottes Verheißungen sich noch erfüllen würden für Abraham, ehrte Abraham Gott, indem er ihm vertraute. Er war fest davon überzeugt, dass Gott die Macht hat, das, was er zusagt, auch tut. Schaut mal in die Bibel rein, ihr Lieben, die Masse an Verheißungen, die Gott hat. Habt ihr schon mal erlebt, dass Gott eine seiner Verheißungen nicht erfüllt hat. Ich würde den Menschen gerne sehen, der mir beweisen kann auf der Grundlage des Wortes, dass Gott eine... 40 Tage. Jetzt hast du mich ein bisschen erwischt, aber das müssen wir jetzt geistlich ganz auslegen, weil die Stadt ging ja unter. Ne? Es ist so, Gott erfüllt alle seine Verheißungen. Und wenn du dich auf eine seiner Verheißungen berufst, warum solltest du der erste Mensch sein, bei dem Gott anders handelt? Das heißt, gegen seine Verheißungen. Nehme Gottes Wort wortwörtlich. Denn selbst bei Menschen, dass sie sagen, ja gut, aber wenn es darum geht, Tote aufzuerstehen, ja, Tote sind auferstanden in der Bibel. Und sie werden es auch in Zukunft tun. Und es ist ja, ich möchte es an dieser Stelle nochmal sagen, es werden ja alle auferstehen. Nicht nur die wahrhaft Gläubigen, sondern auch die Christusleugner, die Gottesverächter, die Spötter, die werden auch auferstehen. Die Frage ist nur, wo verbringen wir die Ewigkeit? Die an Christusgläubigen verbringen sie in der Gegenwart ihres Herrn, an einem wunderbaren Platz, im Himmel, an Neugeschaffenen. Und die Gottesleugner, die Verächter, die Lästerer, die Ungläubigen, die gehen in die Hölle, in die ewige Verdammnis. Und auch da werden sie ewig geplagt werden. Und noch einmal, Gottes Gnade ist so groß, dass er sagt, er will aber nicht, dass das passiert. Und darum hat Gott seinen Sohn gesandt. Und diese Gerechtigkeit, die du brauchst, um in den Himmel zu kommen, hat Christus für dich erwirkt. Aber du musst sie annehmen. Deswegen, es gibt nur ein Wenn, es gibt kein Wenn und Aber, es gibt keine Neutralität. Du musst an Christus glauben, Vergebung deiner Sünden bitten. Tust du das nicht, gehst du verloren. Das ist die klare Botschaft der Bibel. Abraham hatte sich eingehend Gedanken über die Macht Gottes gemacht. Abraham sah die unbegrenzte Macht Gottes allein in allem, was Gott geschaffen hatte. Ein Gott, der dieses alles geschaffen hatte, dem war wirklich nichts unmöglich. Das sah Abraham und das glaubte Abraham. Die Frage ist, glaubst du das auch? Und drittens, das Vertrauen auf Gottes bloßes Wort. An Gott zu glauben heißt unbedingt auch seinem Wort, das heißt der Bibel, zu vertrauen. Der wahrhaft gläubige Christ nimmt Gott bei seinem Wort und das auch gerade dann, wenn seine Gefühle oder die Mehrheitsmeinung in der Welt oder mein gesunder Menschenverstand diesem Wort entgegenstehen. Der gottesfürchtige Mensch schaut und vertraut auf das, was Gott in seinem Wort sagt und verheißt. Und wenn du wirklich an Jesus Christus glaubst, dann handle auch im Vertrauen auf sein Wort und seine Verheißungen für dich. Auch wenn es dir schwerfällt oder dein Verstand dir vielleicht im Weg steht. Abrahams ganzes Leben soll uns als ein Vorbild dienen, wie echter Glaube aussieht. Paulus sagt, dass es Abraham nicht in den Sinn kam, die Zusagen Gottes in Frage zu stellen, wie es Unglaube tun würde. Doch in seinem Lebensbericht im ersten Buch Mose lesen wir auch, dass er manchmal schwankend wurde, Abraham. Erst äußerte er Zweifel an Gottes Verheißung vieler Nachkommen. Er verheimlichte den Ägyptern, dass Sarah seine Frau war. Und er versuchte sogar, der Verheißung nachzuhelfen, indem er mit Sarahs Magd ein Kind zeugte. Also ich würde das als schwankend bezeichnen. Aber auch das verschweigt die Bibel nicht. Auch einem Abraham ist es nicht immer gelungen, seinen Glauben auszuleben, eben perfekt zu sein. Aber, ihr Lieben, sein Glaube und sein Vertrauen in Gott ist niemals erloschen. Trotz all seiner Fehler und manchmal auch, ich möchte es mal so sagen, krummen Wege, klammerte er sich an das Wort und an die Verheißungen und er wurde dadurch immer wieder in seinem Glauben gestärkt. Abraham konnte seine Fehler anschauen und sagen, das hat mich daran erinnert, dass meine einzige Hoffnung darin liegt, Gottes Verheißungen zu glauben und ihm zuzutrauen, dass er sie auch erfüllen wird. Und ihr Lieben, das gilt für Abraham und das gilt für dich und das gilt für mich. Ich bin sicher, dass wir uns darüber einig sind, dass Leben im Glauben, Leben in der Nachfolge unseres Heilands nicht bedeutet, ein fehlerfreies Leben auf der Erde zu führen, sondern auch wir klammern uns hoffentlich im festen Vertrauen an unseren Erlöser und sein heiliges Wort. Alle Kämpfe und Freuden, aber auch Niederlagen sind Gelegenheiten, dass wir uns noch enger an unseren Herrn und Gott halten, der uns seine Verheißungen gibt und sie alle bis auf die letzte erfüllen wird. Und so fasse ich noch einmal in aller Kürze zusammen. Wir haben keinen Grund, stolz zu sein, denn unsere Gerechtigkeit erwächst nicht aus Werken, sondern allein durch die Rechtfertigung aus Glauben an den Sohn Gottes und sein vollkommenes Opfer. Wir haben keinen Grund mehr zur Angst, denn wir wissen, dass unsere Sünden durch Christus bedeckt sind. Sie zählen nicht mehr gegen uns. Stattdessen schreibt uns Gott die Gerechtigkeit unseres Heilands zu. Wahrhaftig Gläubige haben auch da berechtigte Hoffnung, wo es keine mehr zu geben scheint. Für Abraham und Sarah gab es keine Hoffnung mehr, außer die auf Gottes Verheißungen und Zusagen. Und das war genug für beide. Und letztlich, auch wenn wir den Verlust uns liebgewordener Dinge erleben oder auch Menschen oder eines Tages vielleicht am Grab unserer Lieben stehen müssen, brauchen wir nicht die Hoffnung zu verlieren oder das Gefühl zu haben, dass nun das Leben nicht mehr weiterginge. Wer Gott wirklich und ernsthaft vertraut, der kann sagen, komme, was da will, ich habe immer noch Gottes Verheißungen und seine Zusagen. Das soll mir genug sein. Der Glaube an Christus, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn, der ist alles, was wir brauchen, um sicher das Ziel zu erreichen und Eintritt in den Himmel zu bekommen. Amen. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, großer Herr und Heiland, wir können dir nur so von Herzen danken, dich loben und dich preisen und dich anbeten, Herr, in Ehrfurcht und Demut, weil du, lieber Heiland, für uns das bewirkt hast, was für uns unmöglich war, nämlich gerecht zu sein und Eintritt in den Himmel zu bekommen. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du für alle Menschen den Schuldschein, der auf ihrem Leben steht, an das Kreuz geheftet hast. Aber es liegt an uns, Herr, dass wir dich darum bitten, dass du uns die Schuld vergibst und dass wir dann, Herr Jesus, neues, ewiges Leben erhalten, Vergebung unserer Sünden und somit auch die ewige Eintrittskarte in das Himmelreich. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du allein das für uns bewirkt hast und danken dir, Vater im Himmel, dass du dein Liebstes dafür hingegeben hast. Und so bitte ich dich, Herr, dass du dein gutes Werk, das du in uns angefangen hast, auch vollendest bis an den Tag deiner Wiederkunft, welcher hoffentlich bald ist. Lob und Preis und Ehre und Anbetung sei dir, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen.